Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussa Thiam.
Hatten Sie eine gute Anreise?
Ja. So wie ich es verstanden habe, sind Sie zum ersten Mal in einer psychosomatischen Klinik.
Ein guter Tag heute. Kaum gegrübelt. Dafür ausgiebig ein Pferd gestreichelt.
Ja, ab heute im Kino Formen moderner Erschöpfung und wir sprechen mit einer Historikerin, die auch Teil des Films ist, über mentale Gesundheit. In den kommenden 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. Er ist einer der bekanntesten Illustratoren Deutschlands, auch international erfolgreich, zeichnet regelmäßig Titelbilder für The New Yorker, hat viele, viele Follower im Netz und auch eine App oder ich meine sogar zwei gemacht, die über 1 Million Mal runtergeladen wurden. Jetzt am Wochenende eröffnet seine Werkschau Randnotizen im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg, zeigt Zeichnungen, Drucke, Skizzen, Videos und Installationen. Und the artist himself, Christoph Niemann, ist jetzt bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, ich freue mich sehr.
Ja, live zeichnen scheint Ihnen ja eine große Freude zu bereiten, ob auf der Biennale in Venedig oder auch beim New York Marathon, da sind Sie selbst mitgelaufen beim Zeichnen. Auch morgen, habe ich gelesen, wollen Sie einen Stift in die Hand nehmen. Für alle, die kommen, gibt es eine Randnotiz. Wie schaffen Sie das? Da werden ja sicherlich mehr als 5 dabei sein.
Ja, das ist dann einfach, aber da dudel ich nur irgendwas in Bücher rein. Da liegt die kreative Latte nicht ganz so hoch, wie wenn ich jetzt ein Magazincover mache.
Das ist bescheiden. Da dudel ich ein bisschen was zusammen. Nun geht es allerdings um Ihre Werkschau, vielleicht nochmal ganz basal. Was ist denn für Sie eine gute Illustration? Also man hat ja bei Ihnen den Eindruck, das basiert auf einer einfachen Idee. Beispielsweise gibt es eine Serie, da wird in einer Mikrowelle die Erde dargestellt, wie sie sich jedes Mal mehr und mehr erhitzt, aber vielleicht auch nochmal in Ihren Worten.
Naja, ich versuche schon in einer ziemlichen Bandbreite zu arbeiten. Bei dem angesprochenen New Yorker Cover geht es um die Klimakatastrophe. Bei anderen Sachen geht es wirklich auch um Krieg und das Erdbeben in Japan etc. Andere Sachen sind wirklich nur Alltagsbeobachtungen und die. Einerseits geht es darum, wie reagieren Leute drauf. Mir geht es immer um eine emotionale Reaktion des Publikums. Ich will den Leuten nichts beibringen, ich will die nicht belehren, sondern ich will eigentlich eine Verbindung schaffen zu der Geschichte. Mhm. Und da muss ich eben je nach Medium, anders wenn ich auf Instagram arbeite, muss das innerhalb von 1,5 Sekunden beim Durchscrollen irgendwie die Leute anhalten. Wenn ich eine Arbeit im Museum habe, habe ich mehr Zeit. Die Leute kommen vielleicht mit mehr Ruhe, ich habe ein größeres Format. Also die Herangehensweise ist dann jedes Mal anders.
Die Herangehensweise auch in Bezug natürlich auf die jeweiligen Formate, mit denen Sie zusammenarbeiten. Aber Sie sind ja schon sehr, sehr lange dabei, seit den 90er Jahren. Wie hat sich da vielleicht auch Ihr Stil verändert?
Damals war das Neue der Computer und das war natürlich, ich habe meine ganze Jugend zugebracht, verzweifelt. Also man malt ja so als Kind, malt man ein Haus und dann das Dach und dann hätte man gerne das Dach in einem schönen, glatten Rot. Und ich weiß, meine ganze Zeit zwischen 4 und 14 war, ich habe mich mit ausgetrockneten Filzstiften rumgeärgert. Und dann kam endlich der Computer und ich konnte mit einem Klick mal so eine Fläche einfach rot machen. Da freue ich mich heute noch drüber. Und dann hat sich das natürlich weiterentwickelt über das Internet und dann die sozialen Medien. Und mittlerweile habe ich wieder eine sehr große Nähe zu ganz analogen Techniken, wo ich mir also wirklich auch jedes Paar Hosen versaue mit Tuschen, die nie wieder rausgehen beim Waschen und bin das ein bisschen wieder zurück zu den Wurzeln.
Und der Beruf des Illustrators, der ist ja doch auch verknüpft mit einem Auftrag. Sie haben ja unter anderem auch die deutsche Briefmarke gestalten dürfen. Aber gibt es da für Sie eine Art Spagat, dass Sie zwischen Auftrag auch immer wieder versuchen, Künstler zu bleiben oder machen Sie da einen Unterschied?
Also am Anfang ist natürlich bei der Illustration der Auftrag, also der Anlass kommt quasi von außen. Aber sobald man arbeitet, geht es eigentlich um Entscheidungen, die das Werk selber trifft. Also man fängt an zu zeichnen, dann hat man von der Komposition, der Farbe, der Idee, ergibt sich der Auftrag eigentlich aus dem Blatt Papier. Und ich sehe auf jeden Fall keinen hierarchischen Unterschied zwischen künstlerisch-hierarchisch zwischen einer freien Arbeit oder einer Auftragsarbeit. Trotzdem ist die Mischung schon auch eine wichtige Sache und manche Geschichten entwickeln sich erst aus der Arbeit raus. Das geht natürlich nicht mit dem Auftrag, weil wenn jemand kommt und sagt, ich hätte gern eine Zeichnung für Produkt XYZ und ich mache dann plötzlich was zum Thema Socken, obwohl der Auftrag zu Wein war, das funktioniert natürlich nicht so ideal. Und das ist das Schöne an freien Arbeiten. Da kann ich sehen, wohin die Reise geht.
Ja, Sie haben ja auch gerade auch schon angesprochen, dass der Computer für Sie so eine Art Revolution war und auch das Technische, da scheinen Sie sehr ambitioniert zu sein, denn Sie haben auch Apps gemacht. Wie sehen Sie denn allgemein das Thema KI? Denn da gibt es ja viele aus Ihrer Branche, die da die Sorge haben, dass sie irgendwann ersetzt werden. Haben Sie das Gefühl, nein, die KI kann nie ein Gefühl oder auch die Seele des Menschen ersetzen oder zum Glück habe ich mir ein weiteres technisches Standbein aufgebaut, ist mir egal.
Also ich meine, das ist eigentlich eine 3-Stunden-Konversation, aber jetzt in Kürze denke ich, die erste Sache ist eine rein juristische und das sehe ich sehr, sehr kritisch, weil diese Large Language Models in erster Linie eben auf dem Raub von Copyright-geschützten Daten basieren. Und das ist ganz, ganz entsetzlich. Ich glaube, der Kampf ist noch nicht ganz zu Ende gekämpft, aber wird auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Die zweite Frage ist, was die persönliche künstlerische, was den kreativen Prozess anbetrifft. Und auch da bin ich bei KI sehr kritisch, weil ich denke, alle guten Dinge im kreativen Arbeiten passieren, während ich mit dem Bleistift auf dem Papier rumkratze oder selbst im Computer arbeite. Und die KI-Modelle halten mich eigentlich aus diesem Prozess raus. Ich werde ja, da geht ja die Tür zu, der Computer macht sein Ding und präsentiert mir eine fertige Arbeit. Trotzdem wird KI-basierte Kunst, die wird kommen und wir müssen uns als Künstlerinnen und Künstler sehr warm anziehen und müssen, glaube ich, schaffen, das Publikum zu überzeugen, warum die mehr zahlen sollen und vielleicht manchmal auch Dinge akzeptieren oder gut finden, die oberflächlich vielleicht nicht ganz so sexy sind, was eine KI präsentiert. Und wie wir das lösen, weiß ich nicht, aber ich glaube, es wird nicht von selber passieren. Wir müssen das Publikum überzeugen. Das ist unsere Aufgabe.
Stichwort kreatives Arbeiten. Es ist ja auch gerade Ihr neuestes Buch Draw erschienen. Da dürfen auch Erwachsene und Kinder mitkritzeln. Warum, meinen Sie, ist vielleicht auch Kreativität, und das knüpft vielleicht auch an die vorherige Frage oder an den Gedanken an, den Sie schon gesponnen haben, ist für uns Kreativität als Gesellschaft oder auch als Ventil so wichtig?
Ventil weiß ich gar nicht mal so, ob das so wichtig ist, aber es ist natürlich, wenn ich ins Museum gehe und sehe ein Bild, das mich bewegt, passiert da was mit mir auf einer nicht verbalen Ebene, also jetzt bei bildender Kunst. Genauso wie bei Musik, wenn ich Mozart höre, das sind ja nur Luftschwingen, die trotzdem in mir emotionale Dinge auslösen. Und das ist ja das Wichtigste, so, wenn ich emotional berührt werde, werde ich ja offener und werde bereit vielleicht für andere Gedanken. Und ich denke, dass Zeichnung, Musik, Literatur weniger als Tool, um jetzt Leute von meiner Meinung zu überzeugen, sondern einfach vielleicht, um so ein bisschen Empathie zu erzeugen, um ein bisschen wieder den Geist zu öffnen für eine Idee, die vielleicht 5 Zentimeter rechts oder links von meinen eingefahrenen Überzeugungen sind. Und ich glaube, da ist Kunst und auch das Bild ein ganz fantastisches Medium.
Sagt Christoph Niemann. Die Vernissage Randnotizen findet morgen um 19 Uhr im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg statt. Und dann ab Samstag gibt es die Werkschau bis zum 17. Mai. Herzlichen Dank für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Ganz vielen Dank.
Das Jahr geht zu Ende, November, vielleicht fühlen Sie sich erschöpft. Darüber sprechen wir jetzt passend zu unserer Themenwoche hier im Deutschlandfunk Kultur, Scham. Denn vielleicht ist es immer noch schambesetzt, auch erschöpft zu sein oder über psychische Probleme zu sprechen. Im Bereich der Popkultur scheint sich vieles getan zu haben. InfluencerInnen, Podcasts, Serien, viele reden über Mental Health. Und heute startet im Kino der Film Formen moderner Erschöpfung von Sascha Hilpert. Das ist eine Mischung aus Dokumentar- und Spielfilm, gedreht in einem echten Sanatorium im Harz. Und Teil des Films ist auch Sarah Bernhardt, Historikerin, forscht unter anderem zur Geschichte des modernen Stresses. Herzlich willkommen bei uns im Kompressor.
Hallo, ich freue mich, dass ich heute hier bin.
Ja, Sie haben ja für Ihre Dissertation selbst dort im Archiv des Sanatoriums geforscht. Vielleicht, was ist das für ein Ort und was haben Sie auch über den historischen Umgang mit Erschöpfung gelernt?
Also das Sanatorium Dr. Barner, wie es früher hieß, heute ist das ein Fachkrankenhaus, ist zuallererst ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Es ist 1900 gegründet worden von Dr. Friedrich Barner als Kuranstalt oder Badeanstalt unter dem Namen Sanatorium Dr. Barner. Und es ist bis heute ein therapeutischer Ort, eine therapeutische Einrichtung und in der Hand der gleichen Familie. Also es hat immer einen Dr. Barner vor Ort gegeben. Und das ist natürlich für eine Historikerin wahnsinnig spannend, weil wir es mit ganz vielen Kontinuitäten zu tun haben. Also wir haben eine Kontinuität über 125 Jahre hinweg. Menschen reisen an diesen Ort oder gehen an diesen Ort, weil sie sich erschöpft fühlen, weil sie sich krank fühlen und hoffen dort auf Verbesserung und auf Heilung. Und ich bin da hingekommen, weil ich für meine Doktorarbeit einen Ort gesucht habe, an dem diese Erschöpfungskrankheiten, zu denen ich geforscht habe, zu Neurasthenie und Burnout, wirklich auch einen Ort haben. Also ich habe das History Takes Place genannt. Ich wollte so an die Materialität sozusagen ran. Und dann habe ich mich da mehrere Wochen aufgehalten, durfte da auch wohnen, bin da sehr gut aufgenommen worden und habe in den alten Patienten- und Krankenakten gelesen, habe mit den Menschen dort gesprochen, habe mich auch mit den heutigen Patienten Geschichten auseinandergesetzt. Und was ich da gelernt habe über Erschöpfung, war die zweite Frage. Das ist gar nicht so ganz einfach zu beantworten. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass es damals wie heute ganz wichtig darum geht, mit welchen Worten Menschen über ihre Erschöpfung sprechen. Und ich würde auch sagen, das ist eine ganz wesentliche These meiner Arbeit, dass die Sprache nicht sekundär ist bei diesen Erschöpfungsphänomenen oder bei dieser Art Massenphänomen, sondern dass es ganz zentral darum geht, wie versprachlichen wir das, wie versprachlichen das andere. Mhm. Und da gibt es Ähnlichkeiten zwischen 1900 und 2000 oder auch heute. Mhm.
Dann lassen Sie uns doch über die Linien sprechen im Umgang des vorherigen Jahrtausends und auch dem neuen. Sie haben ja gerade gesagt, es gibt verschiedene Begriffe. Damals im 19. Jahrhundert war ja der Begriff Neurasthenie sehr verbreitet, also die sogenannte Nervenschwäche. Wie sehr ähnelt es vielleicht heute modernen Begriffen wie Burnout?
Also erstmal auf der begrifflichen Oberfläche, wenn man so will, ähnelt sich das nicht. Neurasthenie ist ein Kunstmedizinwort, was erfunden wurde. Es geht auf George Miller Beer zurück, auf einen Elektrotherapeuten. Und ist auch in der Art, wie dieser Begriff geformt ist, versucht er sich anzugleichen an eine medizinische Sprache. Und Burnout ist ein Begriff, der über die Alltagssprache eingewandert ist und bis heute ja auch keine medizinische Diagnose. Da haben wir einen großen Unterschied. Eine Gemeinsamkeit ist, dass diese Diffusion zwischen Alltagssprache, zwischen persönlicher Sprache und zwischen Fachsprache oder medizinischem Jargon bei beiden Phänomenen eine wichtige Rolle spielt. Und daran kann man immer erkennen, also Adorno hat gesagt, Begriffe sind Denkmäler von Problemen und meistens von ungelösten Problemen. Und diese Konjunktur sozusagen, diese intensive Phase der Besprechung, wo auf einmal Burnout in aller Munde ist und Neurasthenie in aller Munde war, das ähnelt sich sehr. Was sich auch ähnelt, ist, dass es ein Ausdruck von Überforderung, von Überlastung, Belastung und dann eben auch von Erschöpfung ist. Wie das dann therapiert wurde und worauf die Erschöpfung zurückgeführt wurde, das unterscheidet sich.
Das heißt, welche Unterschiede gab es oder auch vielleicht welche früheren Strategien hat man damals angewendet?
Also im 19. Jahrhundert erklärt man sich diese Erschöpfungsphänomene mit der Urbanisierung, mit der Industrialisierung, mit der Veränderung der Lebenswelt ganz stark. Also es geht um den Tag- und Nachtrhythmus, der sich gewechselt hat in den Städten. Der Lärm ist ein Riesenthema, Lärm als Nervengift. Da gibt es solche kleine Flugzettel, Flyer und Ratgeber, wie man damit umgeht. Und solche Sanatorien wie das Sanatorium Dr. Barner waren quasi die Medizin gegen das Nervengift, also Ruhe, Abgeschiedenheit.
Auch körperlich, erstmal zur Ruhe kommen vor allem.
Ja, genau. Also, dass man aber wirklich auch die Idee, dass die Ruhe die Nerven wieder beruhigt. Und das ist natürlich auch ein großer Unterschied. Also die Vorstellung im 19. Jahrhundert war, unser Nervensystem schafft nur eine bestimmte Menge an Reizverarbeitung. Und wenn die Reize zu viel werden und diese Verarbeitungsmenge aufgebraucht ist, dann wird man krank. So gehen wir heute nicht mehr ran. Wir haben inzwischen in der Psychosomatik ganz andere Konzepte von dem Zusammenspiel von Körper und Geist. Und da ist ein großer Unterschied zu heute. Und das sieht man dann auch in der Therapie, die sich unterscheidet. Also die Elektrotherapie als Nerventherapie war im 19. Jahrhundert noch häufig verordnet, sozusagen, okay, wir müssen das Nervensystem bearbeiten. Wir gehen dann natürlich heute psychologischer ran.
Und wenn ich an der Stelle kurz einhaken dürfte, auch mit Blick auf unsere heutige Zeit, wenn wir uns nochmal mit dem Begriff der Erschöpfung auseinandersetzen, da denkt man ja doch auch oft an Digitalisierung, Beschleunigung, ständige Erreichbarkeit. Haben sich diese Zustände, was würden Sie sagen, tatsächlich verstärkt oder zeigen sie sich einfach anders als früher?
Also es gibt ja den jetzt neu den Begriff der digitalen Erschöpfung. Das finde ich ganz interessant, wo dann auch irgendwie erforscht wird, wie groß das Datenvolumen an Informationen ist, die wir jeden Tag verarbeiten. Und natürlich verändern sich die Belastungen. Ob die mehr oder weniger geworden sind, finde ich ehrlich gesagt immer schwierig zu beantworten und auch als Historikerin. Also da müsste ich natürlich, also müsste man schauen, wie hat jemand, der in Berlin 1903 gelebt hat, die Veränderungen der Großstadt und den Lärm und die Wohnungsknappheit sozusagen an diesen lärmbasierten Orten empfunden im Vergleich dazu, wie wir heute irgendwie unseren Workflow und unseren Nachrichtenflow empfinden. Mhm. Aber die Belastungen verschieben sich und solche Krankheitsphänomene und auch das Sprechen von Erschöpfung zeigt immer, dass es eine Überforderung gibt. Und ich bin da nicht so biologisch zu sagen, naja gut, dann müssen wir uns nur besser adaptieren. Das ist ja, wäre ja eine Möglichkeit, damit umzugehen. Oder man guckt eben genau hin und sagt, okay, wo sind die Stellschrauben? Und weil das am Anfang schon Thema war, jetzt gibt es so einen Mental Health-Diskurs, der ist einerseits natürlich hilfreich, weil er Worte und Redewendungen oder einen Zugang schafft, das besprechbar zu machen. Gleichzeitig deckelt er auch bestimmte Probleme meiner Ansicht nach, weil unten drunter gibt es natürlich strukturelle Probleme. Hm. Also wenn eine Alleinerziehende erschöpft ist, dann helfen die Instagram Reels vielleicht für den Moment, um sich nicht alleine zu fühlen. Eine konkrete Hilfestellung würde aber mehr helfen.
Ja, ja.
Also man hat immer dieses Doppelseitige sozusagen, ja, bei den Erschöpfungsphänomenen.
Vielleicht auch nochmal mit Blick auf den Film. Darin, ja, treten Sie auch selbst auf als, ja, Historikerin. Also spielen sich in gewisser Weise selbst. Sie war das Teil dieses, ich nenne es mal für Sie, filmischen Experiments zu sein. War das Spielen oder doch eher eine Form der dokumentarischen Präsenz?
Also ich muss erstmal sagen, ich hab einen Moment gezögert, daran teilzunehmen, weil diese Grenze zwischen Kunst, Wissenschaft, Öffentlichkeit für mich als Historikerin, als Wissenschaftlerin immer eine Frage ist. Es hat dann irgendwie meine Neugierde gesiegt und das wirklich gute Drehbuch, was mich überzeugt hat, und die Faszination für den Ort, die mich da schon hingeführt hat. Und das ist gar nicht leicht zu beantworten, wie viel Spiel und wie viel, also alles, was ich in dem Film mache, habe ich tatsächlich auch an diesem Ort gemacht. Ich bin durch die Gänge gelaufen, ich habe mit den Leuten gesprochen, ich war in diesem Archiv, ich habe auch abends am Schreibtisch gesessen an meinem Computer und mir Aufzeichnungen gemacht und ich habe auch geraucht in dem Park. Es gibt so eine Szene, also das war schon ganz, ganz nah an dem dran und trotzdem war da natürlich eine Kamera und irgendwie eine andere Form von Selbstbeobachtung. Ich war am Ende gar nicht so fremd mit der Kamera, wie ich das am Anfang dachte. Ich dachte, ja, ich sei schüchterner, aber ich habe mich eigentlich, also mir hat es Spaß gemacht. Ich würde wirklich sagen, mir hat das Spaß gemacht, ja. Also und es war mehr ich als Spiel, aber es ist nicht, also ja, eine Spielkomponente ist natürlich dabei gewesen. Das wäre jetzt Quatsch, das irgendwie wegzureden.
Der Film Form moderne Erschöpfung gibt es ab heute im Kino. Regisseur Sascha Hilpert ist heute Nachmittag bei uns übrigens in der Sendung Studio 9 im Interview ab 17 Uhr. Ich sprach mit Historikerin Sarah Bernhardt, Teil des Films, und forscht über die Geschichte psychosomatischer Erkrankungen. Ich danke Ihnen für das Gespräch hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Es wird körperlich, es geht um Oberschenkel, um Finger, Lippen, Brüste und Gerüche. Es geht um Fantasie, Freiheit und Intimität, fernab heteronormativer Konventionen. 15 wilde Versuchungen verspricht das Heft Hot Topic. Sprechen wir jetzt drüber in
Das Lesen der Anderen.
In unserer Rubrik nehmen wir immer ein interessantes popkulturelles Magazin oder eine Zeitschrift unter die Lupe. Und heute, wie gesagt, das Heft Hot Topic erscheint einmal im Jahr. Und Nastassja von der Weiden vom MDR ist eine der Autorinnen und jetzt bei uns im Kompressor. Hallo. Hallo. Ja, Erotikgeschichten im Groschenroman-Manier, so versteht sich das Heft. Das heißt, es geht erstmal nicht um literarische Qualität oder was erwartet die Leserschaft?
Da würde ich direkt einhaken und sagen, doch, es geht um literarisch gute Texte, besondere Bilder und butterweiche oder edgy Worte, die gewählt werden. Und die Stärke des Magazins ist meiner Meinung nach neben der hohen Qualität der Texte die Diversität, die darin abgebildet wird und der Fokus auf Konsens, also ein Verständnis. Mhm. Und ich finde, das macht Hot Topic aus, diese Groschenroman-Manier, in dessen Tradition das Magazin steht, aber irgendwie auch nicht, denn als Kontrast ist da so eine komplexe Tiefe drin, die dabei witzig ist und die zum Kichern ist und die schamlos und genau deswegen würde ich auch sagen, empowernd von Sex und zwar nicht nur von Heterosex, davon hatten wir jetzt wirklich genug die letzten Jahrzehnte erzählt.
Dann steigen wir doch mal ein in den ersten Text, der stammt von dir unter dem Pseudonym Antoinette Blume veröffentlicht und der heißt Pegging der Liebe. Musste ich sofort googeln, hatte keine Ahnung, aber hat mich direkt in den Bann gezogen. Ja, vielleicht erklärst du einmal kurz, was man darunter versteht unter dem Begriff und vor allem, wie leicht war es für dich, auch diesen Text zu schreiben?
In Pegging der Liebe geht es, wie der Name schon sagt, ums Peggen. Also das ist eine Sexpraktik mit einem Strap-on und es geht darüber hinaus noch um Oralsex, ums auf sein Gesicht setzen. Aber es geht auch darum, wie ätzend Typen sind, die keine Kondome benutzen wollen. Darum geht es zum Beispiel auch. Und für mich ist es im Kern ein Text über Freundschaft, nicht nur über Sex. Mhm. Die Ich-Erzählerin, die ist nämlich eigentlich fertig mit Daten. Die hat aufgegeben, daran zu glauben, dass sie nochmal jemanden findet, mit dem sie Sex haben möchte.
Aber sie steht leider auf Männer.
Genau, das ist der Twist. Und ihre liebste Freundin, die gerade so einen cuten Lover kennengelernt hat, die erzählt ihr von ihren Abenteuern. Also es geht letztlich um die Nähe zwischen diesen zwei Frauen, die viel über Sex und Dating reden und auch vergangene schlechte Erfahrungen miteinander teilen, um sich so sicher zu sein, hey, das war uncool, aber das Neue, dieses Peggen des neuen Lovers, das fand die besagte Freundin eben richtig toll und aufregend. Und wir alle dürfen mitlesen, wie das so funktioniert, das Peggen, und ja, ein bisschen was Neues lernen. Und zur Frage, ob mir das leicht gefallen ist, in dem Fall ja, wirklich. Ich habe den Text extra für den Open Call geschrieben, also ich hatte den nicht in der Schublade liegen oder so. Aber das Thema dieses Open Calls war Hoffnung und genau deshalb wollte ich etwas einreichen und schreiben, weil Freundinnenschaft macht mir Hoffnung. Und naja, ich hoffe natürlich, dass die LeserInnen bei meinem Text so ein bisschen lachen können, aber auch ernste Gedanken teilen. Naja, und ich habe den Text eben teilweise nicht nur, aber sehr leicht und froh und so fearsful geschrieben. Und dann fällt es einem auch leicht, das so zu machen.
Dann kommen wir mal zu einem anderen Text. Verblüfft hat mich die maritime Geschichte. Es geht um den Wunsch, mit einer Meerjungfrau Sex zu haben. Die Person findet sich als erstes mit einer tentakelartigen, ich zitiere mal, Oktopoden-Fick-Prinzessin wieder. Vielleicht musst du auch gar nicht auf den Text jetzt eingehen, sondern nochmal allgemein einen anderen erklären bzw. erzählen, welcher dich auch fasziniert hat.
Ja, das finde ich so interessant. Also den Text, den du jetzt angesprochen hast, das zeigt, dass so verschiedenste Welten zusammenkommen, inhaltlich und sprachlich, und dass die dann in so eine Form gegossen werden. Und mir hat ein Text besonders gut gefallen, nämlich der Text Hitze und Zitrone, neben all den wunderbaren Texten, die eben in der Mitte stecken, denn mein Text ist der erste in dieser Anthologie und der Text Hitze und Zitrone von Christoph Hein ist der letzte. Deswegen habe ich den ausgewählt, weil wir so ein bisschen der Rahmen sind. Und ich finde das total spannend. Mein Text ist klar im Jetzt und der Text von Christoph spielt in der Jugend, also so kurz vor dem Abitur der Hauptfigur. Und der Text ist für mich so stark, weil der uns mitnimmt in eine Dorfdisco, auf einen Parkplatz, ins Auto, in dem sich dann zwei Männer das erste Mal küssen. Und ich war quasi mit in dieser Disco. So nah fühlt sich das alles an. Und es geht darin, finde ich, auch noch um mehr als um Sex. Es geht um Unsicherheit und um Wegwollen, sich neu erfinden. Und also ich will nicht zu viel spoilern, aber der Text endet dann auch mit sehr viel Juiciness und macht den, ja, Mach den Sack zu, mach den Bogen rund.
Vielleicht auch nochmal so ganz grundsätzlich, über Sex zu schreiben birgt ja eigentlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass es schnell lächerlich oder auch cringe wird. Und gleichzeitig gibt es Pornos überall und jederzeit verfügbar. Was würdest du sagen, macht da so einen Text vielleicht interessanter?
Also ich finde es tatsächlich auch sehr unangenehm, wie teilweise in der Öffentlichkeit über Sex gesprochen oder wie Sex gezeigt wird oder auch nicht gezeigt. Also wenn so Grenzüberschreitungen unkommentiert bleiben oder so unpassende Anzüglichkeiten witzig sein sollen, wie auch vor allem über weibliche Körper und Lust gesprochen, geschrieben wird oder eben halt auch nicht, wenn es da so eine Leerstelle gibt, als dürfe es das nicht geben. Und ich würde sagen, so Texte zu queerem Sex oder weiblicher Lust sind deshalb eben immer noch herausragend, weil sie eindrücklich so von dem sprechen, was Menschen beim Sex tun, getan haben, gerne getan hätten oder sich wünschen, mal zu tun. Und ich würde sagen, Hot Topic ist dabei angemessen explizit und das macht es interessant.
Es geht um sexpositive Erotikgeschichten, klug und witzig geschrieben. Gerade ist die 6. Ausgabe des Hefts Hot Topic erschienen. Alle anderen kann man jetzt auch wieder neu nachbestellen, findet man auf der gleichnamigen Instagram-Seite. Ein Heft kostet 12 € und ich sprach mit einer der Autorinnen, Nastassja von der Weiden. Herzlichen Dank hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke sehr.
Offscore, jenseits der Partitur, so heißt die neue Ausstellung von Annika Kaas im Hamburger Bahnhof in Berlin. Sie ist 1984 in der Nähe von Bremen geboren und bewegt sich in ihren Arbeiten schon lange offscore, also jenseits der Grenzen zwischen den Medien an der Schnittstelle zur Musik. Im Februar gibt es verschiedene Performance-Programme in der Stadt und auch im Hamburger Bahnhof, aber auch jetzt schon gibt es viele Sound- und Klanginstallationen. Simone Reber hat sich die Schau für uns angesehen und angehört.
Klaviermusik lockt zu einem abgelegenen Raum im Westflügel des Museums. Doch sobald man die graue Holztür öffnet, unterbrechen die beiden Pianistinnen ihr Spiel. Die Performance For Two to Play on One, konzipiert im Jahr 2012, macht die Ausgangsfragen im Werk von Annika Kaas hörbar. Wem gehört der öffentliche Raum, in diesem Fall der Museumsraum? Wie kann Klang die verlassenen Räume und vergangenen Zeiten zu neuem Leben erwecken? Schon als Kind hat Annika Kaas aus Radiosendungen ihre eigenen Stücke zusammengeschnitten.
Ich erinnere mich, dass ich wirklich stundenlang im Zimmer gesessen habe und Radiostücke aufgenommen habe oder Interviews. Das war für mich so ein ganz wichtiges Ritual. Und ich habe mir dann im Grunde wie so eine eigene Playlist oder ein eigenes Mixtape zusammengestellt und habe das dann eben wieder gehört.
In der vielschichtigen Schau im Hamburger Bahnhof erscheint der Klang wie eine Skulptur, die sich in die vorhandenen Räume einfügt. In 3 großformatigen Videoarbeiten im Obergeschoss des Museums begibt sich die Künstlerin auf die Suche nach einer Vergangenheit, die den Takt der Gegenwart bestimmt. Als Stipendiatin der Deutschen Akademie Rom beobachtete Annika Kaas ein Orchester in dem italienischen Bergdorf Olivano Romano. Während die alten Häuser zum Verkauf stehen, übt eine Kapelle in den leeren Straßen mit Musikern und Musikerinnen in jedem Alter, von 8 bis 80. Man spürt förmlich, wie die Zeit vergeht, beim Üben wie im Leben. In dem Film Le Chant des Maisons, der Gesang der Häuser, entdeckt Annika Kaas gemeinsam mit dem Komponisten Louis de Dierre eine historische Kirche in Lyon. Saint-Bernard wurde eigens für die Seidenweber von Lyon erbaut, die im 19. Jahrhundert wesentlich zum Wohlstand der Stadt beitrugen.
Wir sind dann in diese verlassene Kirche reingegangen, in der dann letztendlich auch meine Arbeit Le Chant des Maisons spielt. Und ich war total begeistert. Ich weiß nicht, man spürt ja auch so ein bisschen, was diese Orte sind. Und da lagen Orgelpfeifen auf dem Boden rum, da waren zerschlagene Fensterscheiben, da waren Löcher im Boden, da lag so Müll rum, aber es war wunderschön.
In den pastellfarbenen Bildern des Kameramanns Carsten Krause scheint die Vergangenheit zu verblassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Zeit verläuft im Werk von Annika Kaas nicht linear. Im Film werden die verbogenen Orgelpfeifen wieder aufgerichtet. Eine Brassband spielt das Lied der Seidenweber, die mit der Musik gegen ihren armseligen Lohn protestierten.
Hallo.
Für den Film Acacias Opera besucht die Künstlerin mit ihrem Team 4 Berliner Kaufhäuser, die entweder aufgegeben sind oder bald geschlossen werden.
Eigentlich sind es merkwürdige Orte, es sind sehr bekannte Orte. Und die changieren so zwischen Schönheit und Hässlichkeit und Alltäglichkeit. Aber das ist total interessant. Es gibt sehr viele Kaufhäuser, die von der Schließung bedroht sind. Es sind schon sehr viele Kaufhäuser auch geschlossen. Und solche Momente interessieren mich eben sehr, solche Zwischenmomente. Also wenn ein Ort etwas war und im Umbruch ist, aber noch nichts anderes sozusagen geworden ist. Also da, wo die Fragezeichen sind, da gehe ich eben gerne rein.
Die Kamera wandert durch die Räume, lässt sich von Achim, einem Verkäufer, durch die leeren Etagen führen, in denen einst stolz die Ware präsentiert wurde.
Strümpfe waren hier unten, glaube ich, neu gewesen. Damen- und Herrenstrümpfe und Kinder. Weil man hat immer so ein Sortiment gehabt, dass man die ganze Familie bedienen konnte.
Am Ende lässt die Opernsängerin Nina Go noch einmal den alten Glanz aufleben, während im Hintergrund der Verkäufer den roten Schlussvorhang drapiert. Luxus und Untergang kreuzen sich in dieser Szene. Die Arbeiten von Annika Kahrs Schichten, Töne und Bilder verbinden Musik und Raum.
Man braucht natürlich für Klang auch Raum. Das ist ein Resonanzraum im Grunde und daher ist es erstmal ganz logisch, aber dann geht es darüber eben noch hinaus, dass man nicht nur irgendeinen Raum hat, in dem Musik stattfindet, sondern eben auch innerhalb dieser Musik den Raum auch thematisiert und stattfinden lässt. Der Raum bedingt auch den Klang und der Klang füllt diesen Raum.
Erinnern und Erleben, Verfall und Wiederaufbau, Töne und Stille fügen sich in dieser schwebenden Ausstellung zu einem widersprüchlichen Gefühl für das Jetzt.
Offscore, ab morgen bis zum 3. Mai gibt es die Arbeiten von Annika Kahrs im Hamburger Bahnhof in Berlin zu sehen.